diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich lese uns den Psalm 130, der ist der Wochenpsalm für diese Woche, ist auch nicht so lang, den lese ich mal ganz. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Soweit der Psalm 130.
Wer mitlesen möchte, kann aufschlagen. Lukas 1, Verse 39 bis 56. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas. Und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken. Wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zurück zu ihrem Haus.
Also, der Text steht im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel, Verse 18 bis 22. Bevor ich den lese, möchte ich noch ein bisschen dazu sagen. In diesem Text ermuntert uns Paulus zum Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Deren Erfüllung ist ja Thema der Adventszeit. Im Advent sind die Besinnung auf die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus und die Hoffnung auf seine Wiederkehr eng miteinander verbunden. Weihnachten, das ist das Fest, in dem Gott uns sein Ja-Wort gibt und seine unbedingte Liebe offenbart. Dieses Ja, das war ein unwiderrufliches, ein unbedingt verlässliches Ja, das stärker ist als die Mächte des Bösen und des Todes. Und wenn wir uns darauf besinnen, dann dürfen wir sicher sein, dass Gott uns am Ende aus dem Tod in seine Liebe rufen wird. Dieses Vertrauen auf Gottes Treue, die ist uns bewusst, aber die ist uns, glaube ich, nicht immer in der gleichen Stärke bewusst. Es ist durchaus erschütterbar, nicht von Gottes Seite aus, sondern von unserer Seite. Und es ist auch zerbrechlich, dieses Vertrauen auf die Treue Gottes. Etwa dann, wenn wir persönlich menschlich verletzt sind. Ja? Wenn ein für uns wichtiger Mensch uns enttäuscht hat oder ein Versprechen nicht einhält, dann projizieren wir diese Verletzung auf menschlicher Ebene auf Gott und sagen, warum lässt er das zu? Warum ist er da nicht so treu, nicht so, wie ich mir das gerne vorstelle? Ja, und da sind wir dann von Gott enttäuscht. Umgekehrt, auf menschlicher Ebene, kann uns selbst auch der Vorwurf der Unzuverlässigkeit treffen. Wenn wir jemanden in seinen Erwartungen und Wünschen und Hoffnungen enttäuschen, nicht selten erleben wir einen solchen Vorwurf dann nicht als Einzelkritik an einem kleinen Punkt, sondern wir sehen uns als Person komplett in Frage gestellt. Dem Paulus ging es ähnlich. Und damit sind wir bei dem Zusammenhang, in dem der 2. Korintherbrief steht. Paulus hatte seine Pläne, Korinth nochmal zu besuchen, mehrfach geändert. Das hat unter den Korinthern Verärgerung ausgelöst und hat dem Paulus den Vorwurf der Unzuverlässigkeit eingebracht. Im Hintergrund stand eine geistliche Auseinandersetzung in Korinth, in der Gemeinde. Und das Ändern der Reisepläne, die der Paulus eben mehrfach geändert hat, das werfen die Korinther ihm als Charakterschwäche vor. Unzuverlässigkeit werfen sie ihm vor. Nachvollziehbar, ja. Paulus antwortet aber scharf darauf und zurückweisend. Im Vers, der dem Predigtext, den lese ich dann gleich, vorausgeht, da sagt er: War ich bei den Reiseplänen etwa leichtfertig? War mein Ja zugleich ein Nein? Und dann spitzt er es noch zu. Will ich das, was ich will, etwa dem Fleische nach? Und dann kommen die Verse, die die Basis für die heutige Predigt sind. Also 2. Korinther 1, 18 bis 22. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern es war Ja in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Gott ist's aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Soweit der Predigtext. Ja, wir beschäftigen uns in der Adventszeit mit der Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Und da ist die Frage, wie ist denn das zu verstehen? Denn Jesus ist ja bereits gekommen. Wir müssen nicht mehr auf ihn warten. Er ist gekommen, ein für alle Mal. Wir müssen nicht mehr warten, wie die Juden es tun. Der Messias ist gekommen. Und dieses Kommen Jesu ist die Erfüllung von zahlreichen Verheißungen Gottes. Paulus geht es in diesem Abschnitt um die Treue Gottes zu seinem Wort. Er betont, es war nicht Ja und Nein, sondern ein klares, großes und eindeutiges Ja. In unserer modernen Sprache haben wir ein Wort erfunden, was es früher so gar nicht gab. Es lautet Jein. Jein, dieses Wort spiegelt wider, dass wir die Welt eben nicht mehr in Gegensätzen wahrnehmen. Wir haben uns an vielen Stellen abgewöhnt zwischen Sünde und Gerechtigkeit, Böse und Gut, Licht und Finsternis so klar zu unterscheiden. Wir mögen diese Gegensätze häufig nicht, weil sie unbequem sind, weil sie eine Festlegung erfordern, eine klare Stellungnahme. Sie nötigen uns zur Auseinandersetzung. Sie machen uns parteilich. Und deswegen sagen wir so gerne Jein. Wir meinen, wir könnten damit jedem Recht geben und uns irgendwie durchwurschteln und das Vertrauen eines jeden gewinnen. So etwa auch in dem, wie wir reden. Wir versprechen schnell etwas, jedoch ohne die Absicht, es tatsächlich einzuhalten. Wir vertreten heute eine Meinung und behandeln sie morgen nach dem Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Hier im Text lesen wir: Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, der war nicht Jein, sondern es war Ja in ihm. Es ist nur ein kleines Wörtchen, dieses Ja. Und es kommt immer darauf an, wie man es sagt. Wenn man so nuschelt, ja, dann heißt das so viel, ja komm, lass mich in Ruhe. Ja? Aber die meisten von uns haben auch schon mal ein lautes, kräftiges Ja gesprochen bei der Hochzeit. Ja? Und das ist was ganz anderes gewesen als so ein dahingenuscheltes Ja. Na? Ja, also, ja, also kleines Wort und durchaus große, weitreichende Wirkung. Und hier in unserem Text geht es auch um ein Ja, um das große Ja Gottes, dass er zu uns spricht. Ich möchte im ersten Teil meiner Predigt, also das war jetzt nur die Vorbemerkung, ja. Im ersten Teil möchte ich darüber sprechen, dass Gott im Kommen Jesu eine große Zahl alttestamentlicher Verheißungen erfüllt hat. Im zweiten Teil über die Gewissheit, die sich daraus für uns ergibt. Und im dritten Teil über die Antwort, die uns zu geben gebührt. Damit meine ich das, was Paulus auch schreibt, das Amen zum Lobe Gottes. Das Ja Gottes in der Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen ist der erste Teil. Gott will mit seinem Wort bei uns nicht bloß schöne Gefühle wecken, sondern uns in die Wahrheit stellen und zeigen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Er hat im Alten Bund zahlreiche Verheißungen gegeben und sie in Christus erfüllt. Christus ist der Beweis für die Ernsthaftigkeit des Wortes Gottes. Ich möchte 6 Beispiele nennen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es ist immer schwierig, wenn man das geschrieben hat, ist das alles ganz klar. Aber wenn man die dann so aufzählt, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Micha 5, Vers 1. Da weissagt der Prophet eine Geburt in Bethlehem. Und im Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte, wird die Erfüllung berichtet. In Matthäus wird berichtet, dass selbst die ungläubigen Schriftgelehrten auf diese Verheißung Bezug nahmen und dem Herodes Auskunft gaben. Ja, Herodes selbst hat dann den Weisen aus dem Morgenland gesagt, ja, in Bethlehem ist das. Ja. War die erste Verheißung. Jesaja 7, Vers 14. Da wird die Geburt durch eine Jungfrau vorausgesagt. Und in Matthäus, da wird die Erfüllung berichtet. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Weissagung. Dann ganz viel aus dem Jesaja, alles, was dort über den Gottesknecht steht. Das kann man dort, wo nicht eindeutig Israel gemeint ist, nur von Christus her sinnvoll verstehen. Das Neue Testament nimmt an vielen Stellen darauf Bezug. In allen Evangelien, in der Apostelgeschichte, im Römerbrief, im 2. Korintherbrief, im 1. Petrusbrief, also eine Reihe von Stellen, die direkt darauf Bezug nehmen, auf die Abschnitte, auf das, was im Jesaja über den Gottesknecht gesagt ist. Jesaja weissagt die messianische Wirksamkeit Jesu. Und Jesus nimmt in seiner Rede in der Synagoge von Nazareth darauf Bezug. Jesaja weissagt, dass Gott in Jerusalem einen Grundstein legen wird. Und Paulus und Petrus erklären, dass diese Verheißung in Jesus erfüllt ist. Zacharja weissagt den Einzug auf einem Esel. Im Evangelium wird das bezeugt. David redet im Psalm 22 von der Passion Jesu. Eine Mehrzahl von Details werden genannt, die dann beim Leiden tatsächlich auch so eintreten. Also eine Reihe von alttestamentlichen Verheißungen, die in Jesus erfüllt sind. Und es sage mir keiner, dass die Berichte der Propheten erst im Nachhinein geschrieben worden wären. Das ist falsch. Diese wenigen Beispiele, die zeigen, dass Gott zu seinem Wort steht. Wir können noch viele andere Beispiele nennen, namentlich eben aus den Propheten. Aber alle machen das Gleiche deutlich. Gott hält alle seine Zusagen. In Christus ist das, was Gott in den Zusagen angekündigt hat, zur Tatsache geworden. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. So werden wir es am Ende der Woche wieder hören. Er, Jesus, ist das, was die Verheißungen meinen, der Inhalt, die Erfüllung, die Wirklichkeit, von der die Verheißungen sprechen. Und eins ist auch klar, Gott hält seine Zusagen nicht nur in Bezug auf Jesus. Schon im Alten Testament machte er deutlich, dass er sein Wort hält. Etwa nach dem Einzug in Kanaan. Da lesen wir bei Josua: Es war nichts dahin gefallen von all dem guten Wort, das der Herr dem Hause Israel verkündigt hatte. Es war alles gekommen. Derselbe Sachverhalt wurde erst recht in Jesus offenbar. Wenn wir also in dieser Advents- und Weihnachtszeit neu an das geschichtliche Kommen Jesu denken, dann ist es nur richtig, dass wir uns diesen Aspekt vor Augen führen. Gott steht zu seinem Wort. Er erfüllt seine Zusagen. Die Gewissheit durch den Heiligen Geist. Es ergibt sich nun die Frage, wie wir mit den Zusagen umgehen. Sie erscheinen uns ja manchmal unwirklich, abgehoben, so wenig greifbar, teilweise auch unbegreiflich. Wenn zum Beispiel Jesaja sagt, dass der Gottesknecht für unsere Sünden leidet und stirbt und dass er durch seine Erkenntnis viele gerecht macht, dann können wir das gedanklich erfassen und für uns auch in Anspruch nehmen. Aber es ist so wenig greifbar. Ja? Die Vergebung der Sünden, die Rechtfertigung, das ewige Leben, das sehen wir so nicht. Das ist uns nirgendwo hingeschrieben. Ja? Das sehen wir so nicht. Wir können versuchen, mit unserem Denken dahinter zu kommen, aber erfassen, vor Augen sehen, können wir das nicht. Wir können gewiss sein, ja. Das ist die Frage, woher kommt die Gewissheit? Was wir sehen, ist, wenn wir auf unser Leben blicken, ist, dass wir tatsächlich jeden Tag irgendwo Gottes Gebote übertreten. Das sehen wir. Wir sehen, dass wir nicht nur nicht gerecht sind, sondern in Wirklichkeit Sünder sind. Wir nehmen ebenfalls und nicht ohne Schmerz und Betroffenheit wahr, dass wir irgendwann sterben müssen. Ja, und trotzdem sollen wir glauben, dass wir in Christus gerecht sind und ewiges Leben haben? Ja, menschlich gesehen kann man das nicht begreifen. Alles spricht dafür, dass wir Sünder sind und vor Gott nicht bestehen können. Aber es ist das Wunder, das der Heilige Geist im Bewusstsein der wiedergeborenen Christen vollbringt, dass sie den Zusagen Gottes glauben können, dass sie in Christus wirklich gerechtfertigt sind und in ihm das ewige Leben haben. Ja, dass wir glauben können, dass wir diese Gewissheit haben, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Unser Predigttext sagt aber noch mehr. Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch, in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Der Geist ist das Unterpfand, das in unsere Herzen gegeben ist. Den Begriff Unterpfand benutzen wir selten. Also wenn die Nationalmannschaft spielt, dann oder sonst die Nationalhymne gesungen wird, dann benutzen wir diesen Begriff Unterpfand, aber sonst eigentlich sehr selten, gar nicht. Ja. Was heißt Unterpfand? Der Begriff Unterpfand meint, es ist ein Beweis dafür, dass etwas wahr und gültig ist. Es ist also gültig, dass Gott uns in Christus festmacht und salbt und versiegelt. Und als Beweis dafür hat er den Geist in unsere Herzen gegeben. Und wenn wir genau hinsehen, erkennen wir, dass Paulus hier trinitatisch redet. Ja, er spricht von Gott, der Vater, der macht uns fest in Christus und gibt uns den Heiligen Geist als Unterpfand. Also alle drei Personen der Gottheit sind beteiligt, wenn es darum geht, Menschen zu retten. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes, die besteht darin, uns zu lehren, Christus zu erkennen. Der Heilige Geist als solcher ist darüber hinaus wie ein Pfand, eine Anzahlung, die Gott uns gibt, um uns gewiss zu machen, dass wir auch das volle, das unendliche Heil, das verheißene Erbe, eben unseren Anteil an Reiche Gottes empfangen werden. Indem wir Christus recht erkennen, haben wir den Heiligen Geist und an unserer Erkenntnis Christi können wir ablesen, dass wir den Heiligen Geist haben. Das ist also ein, was sich selbst bedingt. Ja. Aus dieser Erkenntnis können wir schließen, wenn ich die Anzahlung habe, das Pfand, dann kriege ich auch den vollen Betrag. Die Tatsache, dass ich den Heiligen Geist habe, Christus erkenne und an ihn glaube, gibt mir die Gewissheit, dass ich gerettet bin. Wir erkennen daran, Gott will, dass wir uns unseres Heils in Christus gewiss sind. Mit dem Heiligen Geist macht Gott uns fest in Christus. Das können wir nicht aus uns heraus. Das kann man sich nicht überlegen, das kann man sich nicht herlegen, das kann nur der Heilige Geist bewirken. Es geht dem Apostel hier um die Gewissheit, dass wir in Christus gerettet sind. Gott will uns davon nicht bloß einen vagen Eindruck vermitteln. Er bietet uns kein Jein, sondern ein klares und freies Ja ohne Wenn und Aber. Wenn nun die Christen in einem solchen Glauben leben, dann können wir nicht davon schweigen. Dann sprechen wir auf Gottes Ja hin das Amen. Amen. Wir wissen, es bedeutet eine Bestätigung. So viel wie es ist wahr, das ist tatsächlich so, es ist zuverlässig, es ist gewiss. Und indem wir als Christen, als Gemeinschaft der Gläubigen dieses Amen sagen, sagen wir, darauf verlassen wir uns. Das ist gewiss, darauf leben wir. Durch das Amen ehren wir Gott zum Lobe Gottes. Steht dort. Damit tun wir das, was Gott am meisten gefällt. Wir bekennen, auf unseren Gott kann man sich verlassen. Und wir verlassen uns auch wirklich auf ihn. Er ist unsere Hoffnung. Er nur kann uns retten. Er kann uns nicht nur retten, sondern er hat uns in Christus bereits gerettet. Gott zu ehren heißt nicht in erster Linie, dass ich etwas tue, um ihm zu gefallen, etwa indem ich seine Gebote halte oder mein Geld, meine Zeit, meine Lebenskraft ihm weihe. Das ist alles richtig und wichtig. Aber Gott ehren, das tun wir vor allem damit, dass wir ihm glauben, dass wir sagen, ja, wir glauben das, wir nehmen das an, wir nehmen Christus an als Erretter, als derjenige, der für meine Sünden gestorben ist. Damit ehren wir Gott. Dass wir sein Wort hören und verstehen, dass wir uns freuen über die großen Zusagen, die er macht, dass wir stillhalten im Leiden, dass wir bereit sind, um seinetwillen Nachteile in Kauf zu nehmen. Das führt dazu, dass ich Gottes Gebote ernst nehme und nach Kräften halte. Ja, das ist die Haltung, die ich habe, dadurch, dass ich Gott erkenne. Dadurch wird mein Charakter verändert. Dadurch bin ich in der Lage, auch seine Gebote zu halten nach Kräften. Und erkenne, wo ich es nicht tue. Und erkenne dadurch, dass ich die Vergebung brauche. Es bedeutet auch, dass wir jetzt in diesem Leben auf sein Handeln warten. Wir ehren Gott nicht dadurch, dass wir selber mit fleischlichen Mitteln für ihn kämpfen. Etwa mit, wie man es früher gemacht hat, mit Kreuzzügen, meinte man müsste da irgendwas mit fleischlichen Dingen tun, mit fleischlichen Mitteln tun. Mit Machtkämpfen, mit Streit, mit Psychotricks. Darum geht es nicht. Wir ehren Gott, indem wir ihn wirken lassen, indem wir ihn in unserem Handeln erbitten. Das bedeutet, dass wir sein Reich wirklich ihm überlassen und darauf vertrauen, dass er es nach seinem Rat baut. Wir ehren Gott dadurch, dass wir die Sorge für unser Leben ihm überlassen. Und deshalb kommen wir auch als Gemeinde zusammen, um vor Gott unseren Glauben zu bekennen, um ihn im Gebet anzurufen. Dass er in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Arbeit gnädig sei. Wir kommen zusammen, um ihm immer wieder neu für sein Werk in Jesus Christus, seinem Sohn, zu loben. Wir versammeln uns, um auf sein Wort zu hören. Wir versammeln uns, um im Glauben ermutigt zu werden und um in der Anfechtung wieder einen klaren Blick zu bekommen. Und in dieser Weise sprechen wir das Amen, das den Verheißungen Gottes entspricht. Wir geben Gott damit Recht und sagen, ja Gott, auch wenn wir es im Moment nicht erfassen können, nicht begreifen können, so vertrauen wir dir doch, dass es so ist, wie du es sagst. Der Paulus schreibt, auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Besinnen wir uns also darauf, dass uns im Evangelium Gottes großes Ja entgegentritt. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Fragt Paulus die Römer. Um Christi willen ist Gott uns gnädig und gibt uns über Bitten und Verstehen. Er gibt nicht immer das Angenehme, das, was unserem natürlichen Empfinden entspricht. Aber er gibt über Bitten und Verstehen. Seine Gnade lässt er nicht von uns weichen. Und alles, was dazu gehört, um in dieser Gnade zu leben, lässt er nach seinem Ratschluss zu uns kommen. Christus selbst ist Gottes Gabe und in ihm sind alle Heilsgaben Gottes. Er ist das Ja zu seinen Verheißungen, die Wirklichkeit, die mit den Verheißungen versprochen wird. Die Wirklichkeit aber ist, dass Gott uns um Christi willen gnädig ist. Das gilt nicht in dem Sinne, wie es manche Theologen sagen, dass Gott mich nämlich so akzeptiert, wie ich bin. Das ist die halbe Wahrheit. Ja, zu ihm darf ich kommen, wie ich bin, mit allen Sünden und Lasten, allen Fehlern, die ich gemacht habe, genau wie der verlorene Sohn. Jesus heißt aber die Sünden nicht gut, sondern er vergibt sie. Er benennt sie und er vergibt sie. Wir werden sie los, indem wir sie bekennen, indem wir eingestehen, dass wir gesündigt haben. Und dann kommen Buße und Umkehr. Das heißt, ich gehe zwar als sündiger Mensch dahin, aber ja, ich habe den festen Entschluss, das eben nicht mehr zu tun. Wenn wir unsere Sünden vor Gott kleinreden oder unter den Teppich kehren wollten, nach dem Motto Schwamm drüber, reden wir nicht mehr drüber, dann werden wir keine Vergebung bekommen. Und ganz nebenbei, wie wollten wir denn unsere Sünden vor Gott verheimlichen, vor dem Allwissenden? Geht gar nicht. Nein, angesichts unserer Sünden müssen wir auf Christus sehen. Wir müssen auf den Christus sehen, der damals in Bethlehem geboren wurde und der vor den Toren Jerusalems für unsere Sünden starb. Sein Kommen ist nicht nur der Beweis dafür, dass Gott sein Wort hält, sondern mit seinem Kommen gibt Gott sich selbst. In ihm sagt er, hier hast du mich, den Gott, der dich aus dem Tode errettet. Indem du gerechtfertigt bist, weil er in seiner Person und seinem Werk die Gerechtigkeit Gottes ist. Gott sagt, glaube mir doch, dass ich meinen Sohn für dich in die Welt geschickt habe. Vertraue darauf, dass er dein Stellvertreter ist, indem du das ganze und vollkommene Heil hast, das ich dir zugedacht habe. Wenn wir also jetzt in dieser Woche auf ein weiteres Weihnachtsfest zugehen und uns auf seine Bedeutung besinnen, dann müssen wir es neu hören. Weihnachten ist mehr als die Geburtstagsfeier Jesu. Es ist mehr als ein Anlass für Konsum und Familienfeste. Wir feiern doch das Kommen Christi unter anderem deswegen, weil in ihm alle Gottesverheißungen in Erfüllung gehen. Gott öffnet in ihm den Himmel und lässt seinen Segen fließen. Er lässt seine Heilsgaben, die er über die Jahrhunderte hinweg verheißen hat, zu uns kommen. Christus, den Gekreuzigten, hat Paulus zusammen mit seinen Mitarbeitern verkündigt. Seine Person und Taten waren der Stoff, die Basis für die Predigt. Und an Christus hat der Glaube kein Fantasiegebilde, sondern Wirklichkeit, wirkliche Erfüllung der Verheißung. Amen.